Kleiner Disclaimer. Diese Folge gibt es auch als Video in voller Länge auf YouTube zu sehen. Das heißt, schaut doch auch gerne mal auf dem YouTube-Kanal von Glitch vorbei. Jetzt viel Spaß mit der Folge.
Robot Spaceship Glitch.
Hallo und herzlich willkommen zu Glitch. Heute habe ich News dabei zu KI-gesteuerten Robotern, dem ersten Tatort auf Twitch und Neuigkeiten zu The Elder Scrolls 6. Also steigen wir ein mit dem Thema Tech. Die Firma Figure Technologies hat ein Video von ihrem ersten Roboter veröffentlicht. Der Figure One, wie er getauft wurde, kann mit der Einbindung eines Vision Language Models von OpenAI die Daten aus der eingebauten Kamera mit einer Geschwindigkeit von 10 Hertz verarbeiten und somit Antworten fast in Echtzeit liefern. Er analysiert seine Umgebung und kann aus dem Kontext einer Anfrage Aktionen ableiten, wie in dem Video demonstriert wird.
Can I have something to eat?
Sure thing.
Figure One kann sogar Multitasking. In der Demo wird gezeigt, wie er, während er eine Frage beantwortet, Müll in einen Papierkorb räumt.
Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash?
On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table.
Dass die Sprache ein bisschen creepy ist, brauche ich euch nicht zu erzählen. Was ein weiterer interessanter Aspekt ist von Figure One, ist, dass er Schlussfolgern kann. Er hat einen Teller und einen Becher vor sich stehen. Rechts von ihm steht ein Abtropfgestell. Auf die Frage, wo die Objekte vor ihm hinkommen, erschließt er sich, dass diese wohl auch in das Gestell gehören.
The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next.
Great, can you put them there?
Of course.
Figure One ist also ein Roboter mit einem Gehirn von den Machern von ChatGPT. Man muss sagen, dass die Demo, die Figure Technologies aus dem Nichts gedroppt hat, schon deutlich beeindruckender ist als alles, was wir von Optimus gesehen haben, dem Tesla-Bot. Der kann zwar mittlerweile auch farbige Blöcke in dazugehörige Boxen einsortieren, muss dazu aber programmiert werden. Figure One schafft das alles mit einer einfachen Spracheingabe. Wann immer ich solche Videos sehe, egal ob jetzt von Figure One, Optimus, den Boston Dynamics Robotern oder auch Amica, denke ich mir, dass wir von der Welt, die in iRobot präsentiert wird, nur einige wenige schlechte Entscheidungen entfernt sein müssen.
Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece?
Can you?
Der erste Kurzfilm der Welt, powered by Sora. In der letzten Folge habe ich euch Sora vorgestellt, ein neues KI-Tool aus dem Hause OpenAI. Damit kann man jetzt nicht nur KI-Bilder erstellen, sondern ganze KI-Videoclips. Anfangs konnte man nur die Beispiele sehen, die OpenAI selbst auf ihre Webseite gepackt haben. Mittlerweile hat das kalifornische Unternehmen den Zugang zu Sora an ausgewählte CreatorInnen weitergegeben. Unter den ersten Beispielen, die von Externen angefertigt wurden, ist auch der Kurzfilm Airhead vom Multimedia-Produktionsunternehmen Shy Kids aus Toronto.
Well, they say everyone has something unique about them. Something that sets them apart. It's just in my case, you know, it's quite obvious what that thing is.
Diese Filme zeigen jetzt schon die unglaublichen Möglichkeiten, die durch Sora eröffnet werden. Natürlich sehen die Clips hier und da noch ein bisschen ungeschliffen aus, aber für eine erste Generation eines neuen Tools ist das schon wirklich, wirklich beeindruckend. Die CreatorInnen stimmen alle überein, dass Sora ihnen neue Möglichkeiten für die Produktion von Inhalten bietet. Gerade in der Konzeptionsphase von Filmen könnte man auf mutige und aufregende Art und Weise Ideen finden und experimentieren. Kurz zum Kontext. Beim Film von komplizierten Szenen und Sequenzen wird oft vor dem echten Videodreh eine sogenannte Pre-Visualization gemacht. Stunts und Szenen mit vielen Special Effects werden vor dem Dreh mit den richtigen Schauspielern schon mal aufgenommen, um die Szene auf Durchführbarkeit zu prüfen und um die Planung für den echten Dreh zu verbessern. Das spart Zeit und Kosten auf einem Dreh, ist natürlich aber auch nicht umsonst. Auch für eine Pre-Visualization können schon mal mehrere tausend Euro an Kosten anfallen. Das könnte man sich mit Sora in Zukunft potenziell sparen. Man braucht keine Crew, keine Schauspieler, keine Location. Mit ein paar Prompts kann man sich die Clips erstellen lassen, die schnell zusammenschneiden und schon hat man eine Vorlage für den richtigen Dreh. Oder man lässt es dann einfach so. Wie Shy Kids mit Airhead. Ich schlage vor, ihr schaut euch den Film einfach mal an. Der Link ist in den Shownotes. Mit Sora wird die Contentproduktion weiter demokratisiert. Noch mehr, als das mit Smartphones und TikTok der Fall war. Bald kann jeder mit genug Zeit und einem Zugang zu Sora sich eigene Spielfilme erstellen lassen. Natürlich, bis der erste Spielfilm in Hollywood-Qualität komplett per KI generiert wird, kann es noch ein bisschen dauern. Aber bei der Geschwindigkeit, mit der sich KI-Tools heute entwickeln, kann das keiner so genau wissen. Vodafone schaltet Kabelanschlüsse ab. Der Internet- und Kabelfernsehanbieter Vodafone hat angefangen, in einigen Bundesländern Kabelanschlüsse abzuschalten. Warum? Seit den 80er Jahren gibt es das sogenannte Nebenkostenprivileg. Das sagt aus, dass Vermieter die Kosten für einen Kabelanschluss auf die Mieter umwälzen können. 2021 wurde das Gesetz aber geändert. Mieter müssen sich jetzt selbst um ihren Kabelanschluss kümmern. Wer das bis zum 1. Juli diesen Jahres nicht gemacht hat, guckt in die Röhre und muss leider auf Perlen der deutschen TV-Landschaft wie Schwiegertochter gesucht und Bau sucht Frau verzichten. In der Recherche hierzu habe ich ein paar spannende Zahlen gefunden, weshalb ich mal fragen muss, betrifft euch das? Denn laut Statista schauen nur 27% der 14- bis 29-Jährigen täglich Fernsehen, was mir immer noch ziemlich viel vorkommt. Dagegen sind es bei den über 70-Jährigen 87%. Die durchschnittliche Watchtime bei über 65-Jährigen ist auch ungefähr 5-mal so hoch wie die bei 20- bis 29-Jährigen. Ich selbst habe seit 8 Jahren kein lineares Fernsehen mehr und ich kann auch nicht sagen, dass ich es vermisse. Aber wie sieht es bei euch aus? Schreibt's doch gerne mal in die Kommentare. Die Daten sagen aber auch, dass dem Fernsehen die Zuschauer buchstäblich wegsterben. Nur das Publikum von Pro7 hat noch ein durchschnittliches Alter von unter 50, nämlich 44 Jahre. Bei den anderen privaten Sendern liegt das durchschnittliche Zuschaueralter bei Anfang bis Mitte 50. Bei ARD und ZDF sind es 64 und 65 Jahre. Ganz anders sieht das zum Beispiel bei TikTok aus. In Deutschland alleine gibt es 23,5 Millionen Nutzer. Das ist ungefähr ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Von diesen Nutzern sind ganze 95% 18 bis 34 Jahre alt. 60% sind sogar unter 25. Die nutzen TikTok durchschnittlich 38 Stunden im Monat. Ungefähr 1 Stunde und 15 Minuten am Tag. Das kann lange nicht mit der durchschnittlichen täglichen Fernsehdauer in Deutschland mithalten. 3 ganze Stunden. Also, auch wenn ihr unter 35 seid, wird Vodafone euch am 1.7. diesen Jahres das Kabelfernsehen abschalten, solange euer Vertrag über euren Vermieter läuft. Kümmert euch also am besten direkt darum, solltet ihr überhaupt noch lineares Fernsehen schauen. Das war's zu den Tech News, gehen wir weiter zur Netwatch. Am 2. und am 4. April ab 19 Uhr kommt der Tatort das erste Mal interaktiv auf Twitch. Der Twist, es handelt sich hier um ein Pen-and-Paper-Abenteuer. Für alle, die es noch nie gehört haben, Pen-and-Paper-Rollenspiele sind nicht unähnlich zu Videospielen. Allerdings sind die analog. Die SpielerInnen erstellen Charaktere mit gewissen Fähigkeiten, mit denen sie dann die Spielwelt erkunden. Oder, wie in diesem Fall, Mordfälle aufklären. Die Welt wird den SpielerInnen durch die Spielleitung beschrieben. Sie entscheidet auch, wie sich die Handlungen der Charaktere auf die Spielwelt auswirken. Der Twist beim Twitch-Tatort? Der Chat kann miträtseln, aber auch aktiv in die Handlung eingreifen. Was die ARD jetzt mal ausprobiert, funktioniert für die Rocket Beans beispielsweise schon seit Jahren. Das Creator-Kollektiv aus Hamburg streamt jetzt mittlerweile seit 2015 schon sehr erfolgreich Pen-and-Paper-Abenteuer auf Twitch oder auf YouTube. Einer der Spielleiter von den Rocket Beans, Florentin Will, ist auch als Spieler mit dabei. Zusammen mit München-Tatortstar Ferdinand Hofer. Die Story wird sich um einen bekannten Influencer drehen, der ermordet am Ufer des Sees in dem kleinen, fiktiven bayerischen Örtchen Geigelreuth aufgefunden wird. Die SpielerInnen müssen die Entwicklungen leiten und mit Hilfe des Chats den Täter oder die Täterin überführen. Spielleiterin für dieses Pen-Paper-Abenteuer ist Mer Stritter. Sie ist Co-Founderin von Orkenspalter TV, einem in der Pen-Paper-Szene mehr als nur bekannten Projekt für Fans und Einsteiger des Hobbys. Also schaut doch am 2. und am 4. April um 19 Uhr gerne mal auf dem Twitch-Kanal der ARD vorbei. Übrigens, wenn euch das Thema Pen and Paper interessiert, kann ich euch wärmstens den Podcast Dungeon Starter empfehlen. Da helfe ich mit meinen 2 Kollegen Matthias und Dominik EinsteigerInnen dabei, das komplexe Thema Spielleiten anzugehen. Mark Zuckerberg wirbt Google-Mitarbeiter ab. Der Meta-Chef hat offenbar damit angefangen, persönlich E-Mails an Google-Mitarbeitende zu schreiben, um diese abzuwerben. In den Mails habe er ihnen Stellen angeboten, ohne ein Vorstellungsgespräch auszumachen. Die Angeschriebenen sind wohl alle Experten in der KI-Forschung. Und Experten gehen davon aus, dass Meta eine Führungsrolle im Bereich KI annehmen will. Dazu passt, dass Meta bis Ende 2024 340.000 NVIDIA H100 Grafikprozessoren einsetzen will, um KI-Modelle zu trainieren und zu betreiben. Aber kann Meta im KI-Game wirklich noch mitmischen? Es gibt mittlerweile so starke Konkurrenz mit ChatGPT, Claude, Google Gemini. Meta versucht aber, sich mit einem Open-Source-Ansatz von der Konkurrenz abzuheben. Das bedeutet, dass der Code für die künstliche Intelligenz frei zugänglich ist und jeder daran mitarbeiten oder eigene Produkte damit entwickeln kann. Meta hat vor kurzem Llama 2 herausgebracht, ein Large Language Model wie ChatGPT 1 ist. Allerdings mit öffentlich zugänglichem Quellcode. Damit soll diesen Technologien mehr Vertrauen, Prüfbarkeit und Sicherheit gegeben werden. Aber ob Meta wirklich mit OpenAI, Google und Co. mithalten kann, wage ich mal fürs Erste zu bezweifeln. Das war's mit der Netwatch. Weiter geht's mit Gaming. Die Elder Scrolls 6 ist jetzt schon spielbar? 6 Jahre nach dem letzten richtigen Lebenszeichen von The Elder Scrolls 6 gibt es nun endlich Neuigkeiten. Bethesda ist nicht nur aktiv an der Entwicklung dran, sondern es gibt schon erste Builds des Spiels. Zum 30-jährigen Jubiläum von Bethesdas Spielserie The Elder Scrolls hat das Entwicklerstudio einen Brief auf Social Media veröffentlicht, in dem jetzt auch neue Fakten zu The Elder Scrolls 6 bekannt gegeben wurden. Zum Recap. Der letzte Teil der Serie ist 2011 erschienen und 2013 und 2016 und 2017 und nochmal 2017 und 2018 und dann nochmal 2021. Das Game kam in so vielen verschiedenen Versionen und für so viele verschiedene Plattformen raus, dass es mittlerweile echt nur noch ein Witz ist. Dann kam 2018 aber der Hammer. Bethesda veröffentlicht einen Teaser-Trailer zu The Elder Scrolls 6. Ein relativ nichtssagender Drohnenshot über eine Landschaft. Seine Wirkung hat der Teaser aber nicht verfehlt. Das Video hat bis heute 18 Millionen Aufrufe. Die Erwartungen nach dem Release des Trailers waren relativ hoch und wurden enttäuscht. Denn nachdem der veröffentlicht wurde, hörte man einfach nichts mehr über die Entwicklung des Spiels. Nachdem in der Zwischenzeit Skyrim noch 2-mal released wurde, hat Bethesda jetzt über Social Media einen Brief der Developer an die Fans geteilt. Darin beweihräuchern sie sich selber zwar etwas für die ganzen Spiele, die sie in den letzten 30 Jahren rausgebracht haben, aber bei einem Jubiläum von einer so riesigen und erfolgreichen Serie kann man das auch schon mal machen. Im vorletzten Absatz schreiben sie: Und zu guter Letzt: Ja, wir sind in der Entwicklung des nächsten Kapitels, The Elder Scrolls 6. Selbst jetzt, wenn wir nach Tamriel zurückkehren und frühe Builds spielen, sind wir von der gleichen Freude, Aufregung und dem Versprechen von Abenteuern erfüllt. Also ist Bethesda nicht nur aktiv in der Entwicklung von The Elder Scrolls 6, sondern es gibt auch schon Early Builds von dem Game. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir bald schon Gameplay-Trailer oder ein Release-Datum erwarten können. Early Builds können nämlich auch schon in der Pre-Production eines Videospiels entstehen. Was genau bedeutet das? Im Game Development gibt es essentiell 3 Phasen. Die Pre-Production oder Vorproduktion, die Produktion und die Postproduktion. Die Vorproduktion besteht aus der Konzeption und aus dem Prototyping. Bei der Konzeption werden das Spielprinzip, die Story und die Charaktere entworfen, aber auch das Budget und die Zielgruppe ermittelt. Im Prototyping geht es darum, schnell mit meist kostenlosen Assets, das heißt 3D-Modellen und Charakteren, einen Prototyp auf die Beine zu stellen, um das Spielprinzip zu testen. Danach geht es an die Produktion, den größten Teil in der Spieleentwicklung. Da passieren dann Sachen wie Character Design, Story Design, Level Design, Programmierung oder Scripting, wo die Events, User Interfaces und alles andere, was in dem Spiel so vorkommt, programmiert wird, Sound Design und dann letzten Endes auch Testing. Bei der Postproduktion geht es dann hauptsächlich um Bugfixing und um die Instandhaltung des Spiels. Also, während sogenannte Early Builds schon in der Pre-Production eines Games vorkommen können, ist es wahrscheinlicher, dass The Elder Scrolls 6 sich bereits in der vollen Produktion befindet. Das muss allerdings noch nichts heißen, denn bevor wir wirklich was von The Elder Scrolls 6 zu sehen bekommen, müssen garantiert noch Assets designed, Level gebaut und auch Sprecher aufgenommen werden. Ich persönlich würde nicht mit einem Release vor Ende 2025 rechnen. Vielleicht dauert es auch sogar noch länger, bis wir uns in einen neuen Teil von Tamriel schmeißen können. Und falls ihr nicht so lange warten könnt,
hey, you, you're finally awake. You were trying to cross the border, right?
Das war's mit dieser Folge von Glitch. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Patrick Stupp und wir hören uns das nächste Mal bei Glitch.
Robot Spaceship Glitch.